Und ich freue mich, meinen Co-Vorsitzenden und meinen Vorsitzenden, den Professor Delikat, einleiten zu dürfen. Er ist Vorstand der Abteilung für Kardiologie im Krankenhaus Nord an der Klinik Floridsdorf. Heißt jetzt Krankenhaus Nord oder Klinik Floridsdorf?
Klinik Floridsdorf.
Oh, pardon. Das ändert sich häufig, aber Gott sei Dank, die Besetzung bleibt gleich und die Qualität der medizinischen Betreuung bleibt gleich. Und ich freue mich über sozusagen den nächsten Teil, sozusagen, was wir die Plaque-Stabilisierung durch konsequentes Lipidmanagement besprechen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Das konsequente Lipidmanagement und die Plaque-Stabilisierung, das ist natürlich ein Thema, auf das wir alle hinaus wollen. Letztlich wollen wir Akut-Events verhindern. Wir wollen die chronische Erkrankung in den Griff bekommen, aber natürlich, wir wollen die akuten Events verhindern. Und die akuten Events, der Kurt Derfler hat ja schon gesagt, sind ja so, dass das in Österreich immer noch die häufigste Todesursache darstellt. Die kardiovaskulären Erkrankungen sind in Österreich und in der Europäischen Union die Todesursache Nummer eins. Das ist ein Dia aus den Guidelines des chronischen Koronarsyndroms. Sie sehen hier die KHK, das chronische Koronarsyndrom ist eine chronische Erkrankung, wie der Name schon sagt. Sie beginnt wahrscheinlich im Adoleszentenalter mit einer gestörten Endothelfunktion, geht dann weiter mit einer Intima-Verdickung und letztlich kommt zum atherosklerotischen Plaque. Und dieses atherosklerotische Plaque kann verschiedene Verlaufsformen annehmen. Einerseits kann es stabil bleiben und andererseits kann es instabil werden. Es kann zu einer Plaque-Ruptur, Plaque-Erosion führen. Und Sie sehen hier unterschiedliche Verläufe und die wurden auch schon in sehr schönen Beispielen schon demonstriert von einem chronischen Koronarsyndrom. Sie kennen Patientinnen und Patienten, die haben das erste Event, 3 Jahre später das nächste Event und ein paar Jahre später wieder das Event. Und das sind oftmals Patienten, wo man eben das Risikoprofil nicht in den Griff bekommt. Der Haupttrigger für das Ganze, davon gehen wir heute aus, ist das LDL-Cholesterin, auch das LPKNA bei manchen Patienten, aber der hauptatherogene Faktor dürfte das LDL-Cholesterin sein, mit vielen anderen Faktoren, die wir kennen. Das sind andere Risikofaktoren, natürlich Nummer eins das Rauchen, es ist der Diabetes, Lebensstilfaktoren und Hypertonie. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, dieses kurze Slide, weil für mich ist es sehr anschaulich sozusagen, wo wir heute hinwollen mit unserer LDL-Cholesterinsenkung. Also die Verhinderung der kardiovaskulären Events, das sind ja die LDL-Partikel dargestellt, die hier in die, über das Endothel, über die Barriere in die Intima eintreten. Und Sie sehen hier, wie das atherosklerotische Plaque eben wächst und wie wir das verhindern können, das haben wir vorher sehr eindrucksvoll gehört, nämlich durch die Vermehrung meist der LDL-Rezeptoren und da haben wir heutzutage ja wunderbare Möglichkeiten, das zu tun und letztlich wirken ja die neuen Substanzen meist über eben die Vermehrung der LDL-Rezeptoren. Es geht um die Verringerung der kumulativen Konzentration des LDL-Cholesterins. Hier haben Sie unterschiedliche Verläufe, je nachdem, wie hoch das LDL-Cholesterin oder die LDL-Konzentration über die Jahre ist. Und Sie kennen natürlich die wenigen Patienten, Gott sei Dank einer unter 500.000 in Österreich, die eine homozygote familiäre Hypercholesterinämie haben. Und wenn die unbehandelt waren früher, dann haben diese armen Patientinnen und Patienten schon Myokardinfarkte unter dem 15. Lebensjahr gehabt. Bei der heterozygoten familiären Hypercholesterinämie ist es auch so, dass hier die Erst-Events oft zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr auftreten. Bei Männern, bei Frauen ist es etwas später. Aber auch bei diesen Patienten, wenn man frühzeitig die Patienten erkennt und das LDL-Cholesterin senken kann effektiv, so kann man diese Kurve, die Verlaufskurve bis zum ersten Manifestwerten der KHK deutlich senken. Das Problem bei der KHK ist es, dass es eine Erkrankung ist, die oft diffus zu einer Intima-Hyperplasie führt, aber auch sehr fokal auftreten kann. Man kann aber davon ausgehen, wenn man einen Plaque hat, dass man nicht nur einen Plaque hat. Es ist eine traurige Ausnahme, wenn ein Plaque zu einem Event führt, sondern wenn ein Plaque da ist, dass verschiedene Plaques da sind. Und dass die Plaques sind durchaus unterschiedlich in ihrer Komposition und unterschiedlich in ihrer Gefährlichkeit für diese Patientinnen und Patienten. Der gefährlichste Plaque ist sicher der Plaque, der eine dünne fibröse Kappe hat und der einen großen Lipidpool in sich trägt, einen nekrotischen Chor, wie wir hier sehen in diesem Querschnitt. Und wir gehen davon aus, wenn ein Plaque, demonstriert werden kann, dass neben diesem vielleicht stabilen Plug auch oftmals instabile Plugs bestehen. Und diese Plugs, wenn die Fibrosekappe eine gewisse Dünne erreicht hat, können platzen, können auch so dünn werden, dass eine Erosion auftritt. Und diese Plugs sind Ursache für akute Koronarevents, Ursache für akute Schlaganfälle. Man kann es auch vergleichen wie eine Vulkanexplosion, wo ja auch die Kappe immer dünner wird und wo plötzlich dann das Magma dann hervortritt. Können wir diese Plugs, die wir heute nur sozusagen mit intravaskulären Möglichkeiten darstellen können, auch anders darstellen, mit anderen Methoden in der Bildgebung? Ja, die CT, die Coronar-CT, die kann das. Es sind diese Plugs, die eben nicht, man darf sie nicht nur auf das Calcium-Scoring verlassen. Wenn Sie einen hohen Calcium-Score haben, erhöht sich Ihr Risiko, aber es schließt einen Plug nicht aus, der vulnerabel ist, einen Plug aus, der probturieren kann. Aber das kann man heute mit guten Coronar-CTs auch schon sehen. Das sind diese Plugs, die hier eben kein Calcium haben und die ein positives Remodeling haben. Und diese Plugs sind assoziiert mit Myokardinfarkten in näher Zukunft. Das konnten schon mehrere Arbeitsgruppen nachweisen. Also diese Plugs sind durchaus so, wenn man sie heute feststellt, dass die ein höheres Risiko beinhalten, dass sie mal zu einem akuten Coronaren-Event führen. Es gibt noch andere Methoden, es gibt SPECT-Methoden, es gibt MR-Methoden, wie man das nachweisen kann, es gibt intravasale Methoden, die intravaskulären Ultraschallmethoden, die Sie hier angeführt sehen, das gibt es unterschiedliche Arten, die Radiofrequenz-intravaskuläre Ultraschallmethode mit virtueller Histologie, die alleine Grayscale-intravaskuläre Untersuchung und eine optische Kohärenztomographie, die wir heute im Katheterlabor einsetzen können, um die Plugs näher zu charakterisieren. Und tatsächlich ist es so, dass man gezeigt hat in intravaskulären Ultraschallstudien, dass Plugs, die eine dünne fibröse Kappe haben, einen großen nekrotischen Pool haben und die vielleicht sogar das Lumen schon einengen, besonders gefährlich sind für die Patienten, die können zu Coronaren-Events führen in den nächsten Jahren. Ich möchte Ihnen da ein Beispiel zeigen, auch von einem Patienten, um das Ganze auch noch zu illustrieren. Es war ein Patient, der war bei einer Routineangiografie bei uns vor 2 Jahren. Und ein Jahr später hat er dann einen Myokardinfarkt bekommen an einer Stelle mit einem Plug, der damals noch nicht signifikant war. Also es heißt durchaus nicht so, dass Sie schon Beschwerden haben müssen, wenn Sie einen ersten Myokardinfarkt haben, sondern dass er auch einen Plug hat, der noch nicht ein Plug rupturieren kann, eine Erosion auftreten kann bei Plugs, die noch keine hemodynamische Relevanz haben. Also das hat das eine nicht unbedingt mit dem anderen zu tun. Dieser Patient hatte damals eben keinen stenosierenden atherosklerotischen Plugs, aber ein Jahr später war es der Plug, der zu einem akuten Myokardinfarkt geführt hat. Wir wissen heute, dass wir die Atherosklerose nur bedingt wieder wegbekommen. Wir können sie heute mit Hochdosis-Statinen vielleicht zu einer gewissen Regression bringen, was das Gesamtatheromvolumen betrifft. Das ist eine Zusammenfassung von vielen Statinstudien, die alle zeigen konnten, mit IVUS kontrolliert, also mit diesem intravaskulären Ultraschall, dass wenn das LDL-Cholesterin abgesenkt wird unter 70, dass es zu einer geringen Reduktion im Gesamtatheromvolumen kommen kann, im Prozent hier. Das sind sehr moderate Reduktionen, das bewegt sich bei 0,6 bis 1%. Und trotzdem wissen wir aus den Outcome-Studien, die haben wir schon gesehen, dass hier bei den PCSK9-Hämmern hier das Outcome drastisch verbessert wird, obwohl das Atheromvolumen nur gering reduziert wird. Warum ist dem so? Es ist nicht sicher nicht nur, dass die nur absolute Reduktion des Atheromvolumens hier eine Rolle spielt, sondern es kommt zu einer Veränderung des atherosklerotischen Plugs. Hier eine Studie, die Klakow-Studie, mit einem PCSK9-Hämmer, mit dem Evolocumab, hier wurden Patienten randomisiert mit symptomatischer KHK, die sich einer Koronarangiografie unterzogen haben, und alle Patienten bekamen auch einen intravaskulären Ultraschall, und hier wurde verglichen Patienten, die ein Statin bekamen auf State of the Heart und Patienten, die ein Statin bekamen und zusätzlich noch diesen PCSK9-Hämmer, und dann wurde untersucht, wie verändert sich die Morphologie des Coronar-Plugs. Und tatsächlich konnte hier gezeigt werden, dass es auch hier on top von Statinen zu einer Reduktion des Atheromvolumens gekommen ist. Ein anderes Beispiel hier, das schon mehr auf die Qualität des Plugs abzielt, ist von Reber und Mitarbeitern mit der optischen Kohärenztomographie durchgeführt worden. Und die optische Kohärenztomographie ist die einzige Methode, wo wir wirklich die Dicke dieser fibrösen Kappe gut bestimmen können. Das ist gar nicht so leicht, aber diese OCT hat eine Auflösung von 15 Mikrometern und hier kann man wirklich die Dicke der fibrösen Kappe besser bestimmen. Und unter Hochdosestatinen, war keine randomisierte Studie, keine Vergleichsstudie, konnte gezeigt werden, dass tatsächlich diese Dicke dieser fibrösen Kappe, die also dieses gefährliche Plaque vom Blutstrom teilt, dass es hier zu einer Zunahme dieser fibrösen Kappe gekommen ist und dass dieser Fettanteil in dem Plaque reduziert werden konnte. Also eine qualitative Modifikation dieses atherosklerotischen Plaques unter einer Hochdosis-Statintherapie eingetreten ist. Und jetzt ganz rezent eine Studie, die noch nicht publiziert wurde, aber präsentiert wurde, die Huygens-Studie mit dem Evolocumab wiederum, einem PCSK9-Hämmer, die also on top gegeben wurde zu Statinen und wo auch untersucht wurde, mittels OCT untersucht wurde, ob die Plaque-Charakteristik sich unter dieser Hochdosis LDL-Senkentherapie verändern kann. Hier haben Sie nochmal ein Beispiel von einem Querschnitt in dieser OCT. Hier ist das Lumen, hier ist der Katheter. Und was wir untersucht oder was uns interessiert, ist einerseits die Dicke der fibrösen Kappe und einerseits und dieser Lipidbogen. Der Lipid ist in dieser OCT-Untersuchung immer dunkel, Kalk ist hell, fibrotisches Material ist hell. Und es wurden zwei Dinge untersucht bei diesem Huygens-Trial. Einerseits nimmt die Dicke der fibrösen Kappe unter dieser additiven Therapie mit dem PCSK9-Hämmer zu und nimmt dieser Lipidbogen an Größe ab. Und tatsächlich war es so, ja, es kam zu einer Zunahme dieser fibrösen Kappe und auch konnte gezeigt werden, dass dieser Lipidbogen an Ausdehnung abgenommen hat. Was uns dazu führt, dass wir glauben heute, dass wir, wenn wir dafür sprechen ja auch unsere Studien, dass wir nicht die Atherosklerose wieder zum Verschwinden bringen können, aber dass wir die Plaque-Charakteristik so verändern können, dass wir aus einem sehr aktiven Plaque mit viel Inflammation, und dieses Plaque ist in diesem Plaque ist viel Inflammation, das sind Lymphozyten, Makrophagen, Metalloproteinasen, die versuchen, diese fibröse Kappe zu verdauen. Und dass wir durch eine Hochdosis-Statintherapie oder durch eine effektive LDL-Cholesterinsenkung, die unter 55, je tiefer, desto besser ist, dass wir hier diese Plaques stabilisieren können und dazu, dass es dann zu weniger koronaren und auch anderen atherosklerotischen Events kommt. Deswegen meine sehr einfache Take-Home-Message. Die Plaque-Ruptur ist die häufigste Ursache für das akute Koronarsyndrom, nicht nur für das, es ist auch die häufigste Ursache für den plötzlichen kardialen Herztod. Es ist, glaube ich, heutzutage gut und wichtig, dass wir die KHK früh diagnostizieren. Es ist wichtig, sein LDL-Cholesterin, sein LPKNA zu kennen, aber es ist auch wichtig zu schauen, ob man eine KHK hat. Das Screening nach dem Plaque ist wichtig. Wir wissen, dass ein stabiles Plaque meistens auch nicht allein da ist, sondern dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man nicht nur eine Plaque hat, sondern viele verschiedene Plaques. Und wir können vielleicht mit der CT in Zukunft mehr diese Plaques auch besser charakterisieren. Aber wir haben, wenn die Plaques da ist, wenn wir eine manifeste Atherosklerose haben, einen zumindest Hochrisikopatienten, vielleicht keinen Höchstrisikopatienten, aber es lohnt sich, diese Patienten sekundär präventiv schon in diesem Fall optimal zu betreuen. Und deswegen ist es gut, dass wir die LDL-Cholesterinsenkung nicht nur beginnen, sondern dass wir sie früh und dass wir sie konsequent beginnen und dass wir das somit auch die Möglichkeit haben, akute Corona-Events zu reduzieren und noch vielleicht dann später einmal in 50 Jahren die interventionellen Kardiologen ganz obsolet machen. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank. Ich glaube, es wird noch dauern, bis die interventionellen Kardiologen obsolet werden.
Ich habe 50 Jahre gesagt, das war jetzt für mich ein sehr beruhigendes Spektrum und ein Horizont.
Ja. Und man muss auch dazu sagen, das, was ihr beim Herzinfarkt geleistet habt, ist eine Erfolgsstory.
Das ist eine absolute Erfolgsstory, wenn man es ins Krankenhaus schafft. Und es ist immer so traurig, leider, dass immer noch viele Patienten es eben nicht ins Krankenhaus schaffen. Ein Mensch mit, aus voller Gesundheit mit Anfang 50 geht joggen und kommt dann nicht mehr zurück. Und das ist die häufigste Ursache, ist der, eine Plakruptur.
Gut. Wir haben eine Frage. Also wir haben zwei Fragen aus dem Publikum. Das eine ist, beschäftigt sich mit den Nebenwirkungen der, der Statine, und zwar der Osteoporose. Und zwar ist die Frage, wie hoch das Risiko einer Osteoporose unter Statintherapie steigt.
Da muss ich ehrlich sagen, da kenne ich keine genauen Daten, aber vielleicht der Florian Höller kann da näher dazu sagen.
Ja, also die Osteoporose ist jetzt nichts, was uns jetzt große Sorgen bereitet. Es gibt auch meines Wissens auch keine großen Studien, die das gezeigt haben, dass es da wirklich Komplikationen gibt. Aber wir haben die Statine jetzt seit fast 40 Jahren im Einsatz. Es gibt, das ist sicher nicht das Hauptproblem. Also wir haben andere Probleme als die Osteoporose mit den Statinen.
Ich denke, immerhin hat man dann auch Gelegenheit, seine Osteoporose zu erleben, mit, dank der Statine. Das muss man auch sagen. Es gibt noch eine Frage zum Professor Derfler, beziehungsweise zum ersten Vortrag, sozusagen die Frage ist, wie gehe ich mit dem Enkel, mit dem ersten Enkel um, wenn sozusagen eine familiäre Hypercholesterinämie diagnostiziert wurde? Ab wann soll ich dem Enkel Statine geben?
Das ist eine äußerst diffizile Frage. Primär gehen wir bei den Patienten so vor, dass wir sagen, die sollen primär also vom Rauchen ferngehalten werden, und das gelingt, wenn man sehr frühzeitig beginnt. Sie sollten einen vernünftigen Lebensstil haben und sie sollten so aber doch relativ frühzeitig einmal so um das Eintritt, um das Schulalter einmal eine Ultraschalluntersuchung, Echokardiographie machen, dass man mal das nachschaut. Wenn irgendwo die ersten Plaques auftreten, dann ist irgendwie auch das Risiko manifest und dann sollte man nicht allzu lange warten mit einer Statintherapie. Also wenn wir zwei Untersuchungen haben, dass der Karotisplaques mit 12 entwickelt, beginnen wir zu therapieren. Zur Homozygote und zur erblichen Hypercholesterinämie muss man dazu sagen, wir haben derzeit an der Kinderklinik über 20 Kinder, die homozygot sind. Ja, wir an der ersten Met haben 7 Patienten an der Aphoresia und im Athos haben wir einen. Das ist nur das, was in Wien ist, und das hängt natürlich auch mit der Migration zusammen, dass wir also hier ganz andere Dimensionen von diesem FH-Kollektiv sehen, und ich glaube, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren.
Wie bedenklich oder unbedenklich ist das tägliche Frühstücksei?
Also nach allen, glaube ich, Informationen, die ich habe, ist es unbedenklich, weil wir ja gehört haben, dass das Cholesterin zu 90% genetisch determiniert ist. Und wenn man das in einem gesunden Gesamternährungskonzept sieht und sonst nicht, wie soll ich sagen, eine sehr fettbasierte Diät nur führt, ist das Frühstücksei völlig rehabilitiert. Aber ich möchte mich jetzt nicht als Diätologe aufspielen, aber ich glaube, dass meine Patienten verbiete ich sicher nicht, dass ihr Frühstücksei, wenn sie sonst natürlich einen moderaten und ausgeklügelten Ernährungsplan verfolgen, wie wir das alle tun, oder?
Selbstverständlich.
Ja dann, ich glaube, wir sind ganz pünktlich und schon am Ende. Wir hatten also bis zu 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch vor Ort einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und vielen Dank an die Organisatoren. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, man kann nicht oft darauf hinweisen, es bringt viel Leid, das Cholesterin zu ignorieren, nicht nur das Cholesterin, sondern andere Lipide natürlich auch. Und man kann es heutzutage sehr effektiv reduzieren. Es sind ganz tolle Möglichkeiten heute vorhanden. Wir haben da ein gutes Spektrum gehört, wie man damit umgehen kann und was, wie man das auch diagnostizieren kann. Vielen Dank. Und ich denke, die Veranstaltung schreit nach einer Wiederholung, vielleicht wieder in intensivierter Form, wenn wir wieder mal mit diesem Virus weniger Probleme haben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort, und es tut mir leid für die Webinarteilnehmer, das sagen zu müssen, gibt es jetzt ein Buffet.